Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshof in Österreich und ein sehr wohlgelaunter. Meine Lieben, die Sie auch zugehört haben aus diesem gestrigen Podcast, der doch auch etwas düster war, ja, lassen Sie sich sagen, danke fürs Zuhören. Ich habe es mir von der Seele geredet. Es passt wieder. Danke für die erste grandiose, absolut geniale, super tolle E-Mail dazu, die ich ja oftmals lesen werde, bevor ich darauf antworte, weil so viel drinnen ist. So viel drinnen ist. Und weil ich mir doch, obwohl ich dauernd rede, langsam aber sicher doch eine Langsamkeit angewöhnt habe, weil ich ja die guten Dinge einfach auch genießen will. Also ich friss nicht mehr rein, ich schmecke und bin fasziniert von Darbringungen anderer Menschen und Seelen. Es ist einfach großartig. Morgen beginnt die Passionszeit so richtig mit dem ersten Passionssonntag, dem Sonntag Invocavit. Der heißt so, weil im Lateinischen der erste Wort des Gottesdienstes, nämlich der Psalm, Invocavit ist. Deswegen heißt der so. Information, da können Sie irrsinnig angeben. Es gibt, glaube ich, sogar irgendein Wissensspiel, wo das gefragt wird und Sie wissen, so, erster Sonntag der Passionszeit und der heißt, weil der lateinische Psalm so anfängt. Ist aber wurscht. Nein, jetzt sind wir aufgerufen, uns wirklich mit dem Leid zu beschäftigen. Und zwar nicht mit irgendeinem Leid, das ist ja das Witzige dran, sondern mit dem Leid Christi. Diese sechs Passionssonntage haben ein einziges Ziel, sie sollen unseren Blick ausrichten auf Jesus. Wir sollen erfahren, dass unser Leid nicht ein billiges Leid ist. Das ist nicht so, der liebe Gott kommt, sagt, heute am Nachmittag ist mir Fahrt, was mache ich noch, heute Erlösung, oben, so, passt schon. Das Leid gehört dazu, das Leiden des Sohnes Gottes gehört dazu. Unser Heil, unsere Befreiung, unsere Erlösung wird errungen. Das ist das Wesentliche. Das muss sein. Der Mensch ist halt so, dass er das, was nichts kostet, der Ansicht ist auch nichts wert. Das brauche ich nicht, das können Sie der Weltbittchen da hinten in die Humpelkammer einstellen. Höre ich mir dann später vielleicht mal an. Oh, jetzt beschäftige ich mich mit dem neuesten Flatscreen, weil der war so teuer, das bringt was. Es soll uns gezeigt werden, wie teuer wir Gott sind. Der geht halt nicht hin und haut es einfach oben, sondern er erleidet unsere Erlösung. Ja, wir haben da einen ganz, ganz genialen Text. Also es gibt ja so einen Abschnitt in der Bibel, den liebe ich ja ganz besonders heiß, das ist der Hebräerbrief. Steht ziemlich weit hinten in der Bibel, liest kein Mensch, ist ein bisschen haarig zu lesen, der heißt Hebräerbrief, weil er sich an Juden wendet, also Juden, die gerade Christen geworden sind, und deswegen ganz, ganz viele Begriffe verwendet, die für einen Juden der damaligen Zeit klar sind, aber uns heutzutage nichts sagen. Deswegen ist er ein bisschen haarig zu lesen. Wenn man sie aber einsteigert, ist das so ein unfassbar tolles Stück Bibel, Theologie, wegweisend schlechthin. Jetzt mache ich was ein bisschen Eigenartiges. Ich versuche, diesen Text ganz in die moderne Sprache hinüberzuheben. Das ist jetzt ein bisschen wild, weil so gut bin ich als Theologe eigentlich auch wieder nicht, aber vielleicht ist es hilfreich. Fangt so an. Schaut's leid. Wir haben einen Chef. Einen echten Chef. Und das ist Jesus, der Sohn Gottes. Und der ist so großartig, dass er sogar das ganze Himmelreich, das ganze Paradies, das ganze Reich Gottes schon wie nix durchwandert ist. So toll ist der, so viel Power hat der. Deswegen lasst uns bei ihm bleiben. Rennt's nicht weg für jeden Blödsinn, der euch angeboten wird. Bleibt's bei dem, der wirklich die Macht hat. Es ist einfach ziemlich doof, wegzugehen von dem, der die Macht hat, zu irgendwo, so was eh heute im Flatscreen, also das steht jetzt nicht in der Bibel drinnen, aus dem einfachen Grund, weil es sinnvoller ist, bei dem zu bleiben, der die Macht hat. Okay, der hat die Power und dort sollte man eigentlich bleiben. Und das ganz, ganz Besondere von unserem Chef ist, dadurch unterscheidet er sich von allen anderen Chefs auf der Welt, dass dieser Chef genau weiß, wie es uns geht. Und er weiß es deswegen, weil er all das auch erlebt hat. Jedes Problem, jede Anfechtung, jede Verzweiflung, jede Überforderung, alles, was uns durcheinander bringen kann, was uns belasten kann, das hat der erlebt, mit einem großen Unterschied. Bei allen Dingen, die ihm passiert sind, hat er niemals die Verbindung zu Gott verloren. Deswegen, weil wir so einen Chef haben, der uns so gut versteht und der uns nicht böse ist, weil der alles schon erlebt hat und weil er alles selber durchlebt hat, deswegen lasst uns hingehen zu ihm. Lasst uns hingehen und lasst uns was mitnehmen. Lasst uns leere Hände hinstrecken, damit er es füllt mit Barmherzigkeit und Gnade. Genau dann, wenn wir Hilfe brauchen. Meine Lieben, hier in diesem kleinen Abschnitt, das sind nur 3 Verse, Hebräerbrief 4. Kapitel, Verse 14 bis 16, ist eigentlich alles drin, was den evangelischen Glauben ausmacht. Punkt 1, ein Chef, Jesus, der hat die Power. Nicht irgendwelche Typen, nicht ihr Chef in der Arbeit, nicht der Bundeskanzler, nicht der Präsident von Amerika, nicht, ich weiß nicht was, das Weltwirtschaftssystem oder solche Sachen. Das ist alles nur so, Zeitl ist es halt wichtig, dann ist es wieder weg. Sondern Jesus, der ist so groß wie das Universum. Der schreitet durch das Universum hindurch, so groß ist der. Bleibt's doch bitte bei dem. Und selbst wenn ihr nicht glauben könnt, dass der so groß ist, weil ihr so denkt, naja, halt so ein Wanderprediger, irgendwann einmal so 30 nach Christi, Geburt, so der latscht da durch die Römer besetzte Israel herum, stammt eigentlich aus dem allerärmsten Gegend von Israel, nämlich diesem nördlichen, dem Galiläa da hier. Also, wo soll der groß sein? Dann seht doch das, wie großartig es ist, dass Gott wirklich Mensch wurde. Und wirklich Mensch werden heißt, er hat alles erlebt. Er hat absolut alles erlebt. Und es gibt nichts Menschliches, was Gott noch fremd wäre. Es gibt nichts Menschliches, kein Problem, keine Überforderung, keine Anfechtung, etc., 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 keine Verzweiflung, keine Ermüdung und so weiter und so fort, was Gott Sohn in irgendeiner Art und Weise fremd wäre. Der hat das alles erlebt. Und deswegen wird er euch niemals verurteilen. Er wird euch niemals verurteilen, weil er das alles kennt. Der hat das wirklich erlebt. Es gibt nur einen Unterschied zwischen ihm und uns. Er hat bei allen Anfechtungen niemals vergessen, dass Gott bei ihm ist. Gott in ihm ist. Jetzt kann man natürlich in Klammern sagen, na gut, er hat es leicht gehabt. Schließlich war das ja der Sohn Gottes in einem Menschen drin und der war die ganze Zeit drin, also kann er gar nicht die Verbindung verlieren. Ja, das ist jetzt natürlich, ja, ist ein Vorteil, muss man sagen. Auf der anderen Seite ist er gekreuzigt worden. Also brauche ich jetzt nicht. Ne? Okay, der Punkt ist folgender, im Original steht, und jetzt wissen Sie nämlich, ja, was es heißt, ohne Sünde zu leben. Er war ohne Sünde. Ohne Sünde heißt aber in der Theologie der Kirche, und nehmen wir mal der gesamten Kirche, nicht, dass man mal nicht irgendeinen Fehler gemacht hat. Ohne Sünde bedeutet, niemals die absolute, totale Beziehung zu Gott zu verlieren. Und das ist der Unterschied zwischen Jesus und uns. Bei uns passiert irgendwas und wir drehen nur noch um das Problem und wir starren nur noch auf dieses Problem. Und wir sind überfordert und wir wollen nicht zugeben, dass wir überfordert sind und. Jesus aber, der hatte eine ständige, totale Beziehung zu Gott. Er hat ständig Gott im Blick gehabt. Das ist der Unterschied. Trotzdem hat er alles Menschliche erlebt und deswegen verurteilt er nicht. Und deswegen, genau aus dem Grund, haben wir die Möglichkeit hinzugehen zu dem Jesus, wenn wir es brauchen, wenn wir Hilfe brauchen und uns dort Gnade und Barmherzigkeit abzuholen. Jetzt gibt es nur ein kleines Problem dabei. Wenn du da was abholen willst, also Sie haben das sicherlich schon erlebt, Sie sind in den Supermarkt gegangen und haben sich gedacht, nein, jetzt nehme ich mir keinen Einkaufswagen, weil ich brauche ja eh nur 2 Stück. Wenn Sie dann drinnen sind, bemerken Sie, nein, das brauche ich auch noch, das brauche ich auch noch. Am Schluss stehen Sie bei der Kasse und jonglieren so 8 Stück irgendwie, so völlig verkrampft, bis das so irgendwie halt auf das Laufbandel draufbringen und die Eier fallen dann eh meistens runter und machen Klatsch. Was also die Kassiererin irrsinnig freut, die das dann auch noch wegputzen darf. Und genau so sind wir. Also wir haben die Hände so voll und wo soll jetzt bitte die Gnade hin? im Christentum, und das ist vollkommen klar, gilt immer eine Grundregel. Du musst zuerst leere Hände kriegen, damit du was nehmen kannst. Das ist banal bis zum Dort hinaus. Das ist eh klar. Trotzdem vergessen wir das. Wir rennen in der Gegend rum und sagen, Gott hat mir nicht geholfen, der Jesus hat mir nicht geholfen, der hat mir nicht die Gnade in die Hand gelegt. Na sicher nicht, er wollte eh, aber du hast 23.000 Probleme drinnen gehabt. Wenn deine Hände voll sind, dann kann nichts eingelegt werden. Okay? Jesus will, aber deine Hände müssen zuerst leer werden. Deine Probleme müssen zuerst weggehen. Jetzt gibt's diesen wunderbaren Satz in der evangelischen Frömmigkeit. Übergib deine Lasten, das, was du in die Hände drin hast, was dir eh schon zu viel ist, was du eh nur noch jonglieren kannst, doch dem lieben Herrn Jesus, und dafür bekommst du die Gnade. Das ist so die Vorstellung. Gut, das finde ich toll, daraus lebe ich. Die Vorstellung bleibt aber, wie geben wir denn die Probleme an Jesus ab? Vorhin habe ich gerade mit wem geredet. Total genial. Absolut genial. Der hat mir auf eins hingewiesen. Wir Menschen sind einfach so, dass wir das nicht tun, weil wir eine Panik haben. Wir haben uns auch an Probleme gewöhnt. Was soll man den ganzen Tag tun, wenn wir keine Probleme mehr haben? Worüber soll man sich aufregen? Worüber soll man reden? Worüber soll man podcasten? Weiß man nicht. Es druckt uns trotzdem nieder. Wir möchten sie eigentlich loskriegen, aber wir bringen es nicht zusammen, die endlich aus den Händen zu nehmen. Und jetzt kommt das Entscheidende, das wirklich Spannende, das Geniale, was ich gerade in dem Gespräch gelernt habe. Auch das ist eine Angelegenheit der Gemeinde. Das heißt, vom Bruder oder Schwester, der hingeht und sagt, hör zu, ich nehme dir das jetzt einmal aus der Hand. Ich sehe, das druckt dich nieder. Ich finde das so toll, wie lange du versucht hast, das zu tragen. Aber jetzt nehme ich das aus der Hand. Und dann passiert was ganz was Geniales, da es ja jetzt nicht mein Problem ist, das ich in der Hand habe, das gehört ja wem anderen. Jetzt kann es bei Jesus landen. Jetzt hat Bruder oder Schwester, die schon vollkommen niederdruckt, vor lauter Dingen, die in der Hand haben, endlich die Möglichkeit, Gnade zu erfahren. Ihre Hände sind leer geworden, nicht weil sie selber das dem Jesus gegeben haben, das bringst du eh nicht zusammen. Oder nur selten zusammen, man bringt schon zusammen. Das möchte ich jetzt ganz klar sagen, man bringt es natürlich schon zusammen, aber nicht immer. Nach meinem Gefühl, viel, viel öfter sind wir darauf angewiesen, dass irgendwer hingeht und sagt, schau, ich nehme dir das aus der Hand. Schau, ich nehme es dir aus der Hand, und in dem Moment werden unsere Hände leer und die Gnade Gottes kommt hinein. Einen wunderschönen, gesegneten, unglaublich sie erfüllenden, erleuchtenden und vor allen Dingen erleichternden ersten Passionssonntag wünsche ich euch allen von Herzen.